Guten Morgen, liebe Janer. Ich bin gerne bei euch. Ich bin wirklich gerne bei euch und ich darf über dieses heiße Eisen sprechen, Geld. Ihr habt so schlaue Pastoren, einfach euch, dass euch das bewusst ist. Die wissen, wann man sich die Finger verbrennt und dann holt man einen Schweizer, oder? Dass man sich ja nicht die Finger verbrennt. So, das mache ich heute. Und ihr müsst noch was anderes wissen. Das ist vielleicht ein bisschen gefährlicher. Vielleicht habt ihr ein Problem mit Geld, ich weiß nicht. Ihr habt sicher nach dieser Predigt ein Problem mit Geld. Das kann ich euch versichern. Mal schauen, wo das hingeht. Ich erzähle kurz mein Verhältnis zum Geld. Ich bin schon als Fünfjähriger eingestiegen, so ins Business. Ich habe Salat angepflanzt in Hilfe meiner Mutter. Sie war meine erste Mitarbeiterin. Ich habe das dann verkauft. Sie war eigentlich eine Sklavin. Sie hat das gratis gemacht. Sie wollte keinen Lohn. Und so habe ich dann später noch Hühner dazugenommen, Eier verkauft, so mit großen Augen bei den Nachbarn, ihnen den Kopf verdreht und konnte mit Wucherpreisen natürlich Eier verkaufen. Und so ging das Business weiter. Irgendwann hat meine Mutter nicht mehr so richtig mitgemacht. Sie hat eine Gewerkschaft gegründet mit meinem Vater irgendwie. Ich wurde Teenager, sie wurde mühsam, wie die Gewerkschaften manchmal ein bisschen mühsam sind. Habe ich das Business abgeschlossen, bin in den Waffenhandel eingestiegen. Ich habe Messer importiert aus Amerika und in der Jungschararbeit verkauft. So war das. Gutes Geld verdient, bis dann mal Jesus in mein Leben kam. Und dann wurde es ein bisschen anstrengender. Da habe ich gemerkt, es gibt so Grenzen. Ja, es gibt Grenzen. Ich habe mein Leben verändert und ihr wisst es noch, einige wissen es ja, ich bin ein bisschen ein Manipulator, eben der Hinterrücksli, für die, die es noch wissen. Und es ist schon so. Und dann hat Jesus begonnen, mein Leben zu verändern und ich bin immer noch ein Geschäftsmann, ja. Aber die Mittel dazu sind ein bisschen anders geworden. Einfach so das als Einleitung. Über Geld spricht man nicht, sagt man doch so, man hat es, das ist so. Und Seneca, der römische Philosoph, der hat mal gesagt, das Geld hat noch keinen reich gemacht. Das ist schon wahr, das Geld hat noch keinen reich gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, dass etwa 2350 Sätze in der Bibel sich um dieses Thema drehen. Jesus hat extrem viel auch über Geld gesprochen, kaum ein anderes Thema mehr als Geld, erstaunlicherweise. Über das Reich Gottes, ja, über das Reich Gottes hat er noch mehr gesprochen. Und warum ist das so wichtig? Weil er eben, Jesus sieht da drin ein großes Gefahrenpotenzial für uns Menschen. Er hat uns immer wieder ermahnt, er hat uns gewarnt vor diesem Götzen Mammon. Und Mammon, das ist so, kommt aus der Sprache von Jesus, aus dem Aramäischen. Und es heißt eigentlich, auf was ich mein Vertrauen setze. Das ist interessant. Später wurde das ein Art Dämon, der die Menschen zum Geiz verführt hat. Finde ich interessant. Aus biblischer Sicht ist Geld nicht einfach so etwas, das brauche ich zum etwas kaufen, sondern es hat auch eine spirituelle Komponente. Es geht darum, was will eigentlich Macht über mich ausüben? Und darum hat Jesus immer wieder darüber gesprochen. Er hat was sehr Schönes gesagt mit dem Thema, auf was setze ich überhaupt mein Vertrauen? Er hat gesagt, denn wo dein Reichtum ist oder wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die ganze Identität, da wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. So, zu diesem Thema Spenden gibt es ja diese Geschichte von den drei Religionsführern, dem Pastor, Imam und dem Rabbi. Und die stehen so zusammen und sprechen, wie spendest du dann? Der Pastor sagt, ja, das ist ja wirklich einfach, 10%, zack, in die Kirche ist erledigt. Der Imam sagt, ja, weiß ich, bin ein bildlicher Mensch, ich ziehe so eine Linie in den Sand, dann werfe ich das Geld hoch, alles auf der linken Seite, das gehört Allah. Und das rechts, das gehört dann mir. Und der Rabbiner sagt, ja, das mache ich ähnlich. Ich werfe auch das Geld hoch und sage, Gott, behalte, was du willst. Und den Rest brauche ich dann für mich. Man kann es auch so machen, oder? Ist auch so. Also, aber heute schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. Und es ist ein heißes Eisen darum, weil wenn ich so meinen Geschäftspartnern sage, ich gehe in die ETG, ich spende meinen Zehnten, dann sagen sie, spinnst du? Die ziehen dir das Geld aus der Tasche. Oder zwei Themen sprechen wir nicht an. Das ist Sexualität vor der Ehe, und weil wir nicht wissen, was sagen, und das Geld. Wir wollen nicht in die Sektenfalle geraten. Oder die denken, Freikirchen ziehen den Leuten das Geld raus. Das wollen wir nicht da reingeraten, darum sprechen wir nicht darüber, auch nicht in der Kirche, weil die Pastoren nicht das Geld abzocken wollen. Aber heute sprechen wir darüber. Ja, heute wollen wir darüber sprechen. Gut. Und dann gäbe es eigentlich zwei Extreme, wo wir heute so uns verirren könnten. Ich stelle mir das vor wie auf einer Bergwanderung. Du hast so ein Grat, feiner Grat, wo du läufst und du könntest so links oder rechts könntest du runterfallen. Und das sollte uns heute nicht geschehen. Du könntest so auf einer Seite runterfallen, wenn du sagst, Christen geht es immer gut. Christen sind immer gesund. Christen sind erfolgreich, oder? Sie sind reich. So nach dem Motto, forever young, fresh and cash, oder? So nach diesem Style könntest du so leben. Aber ich denke, dass diese theologische Haltung sehr ungesund ist. Man nennt das Wohlstandsevangelium. Und lies mal das Buch Hiob, da kriegst du dann schon Probleme mit dieser Lehre. Ich denke, da sollten wir nicht runterfallen heute. Auf der anderen Seite könntest du auch runterfallen, dann nenne ich es mal Armutsevangelium. Das gibt es wahrscheinlich nicht, das Begriff. So Mutter Teresa-Style. Ach, ich liebe Mutter Teresa, kein Problem. Aber dieses ewige Denken, ah, ich bin so demütig, so pseudodemütig, ich habe vielleicht ganz viel, oder auf meinem Konto hinter dem Rücken, aber ich lebe nicht in dieser Fülle, die mir zugedacht ist. Ich lebe nicht darin. Oder ich gönne mir nichts. Das ist auch ein Problem. Stell dir vor, deine Eltern machen dir einen Tisch oder ihr macht als Kirche einen riesen Brunch. Da ist alles drauf. Ihr ladet Gäste ein, Frühstücksei, bla, alles ist da drauf. Speck und alles, was es da braucht. Und die Leute nehmen es nicht. Sie gönnen es, sie sind so demütig. Sie packen es nicht. Du lebst nicht in der Fülle, die Gott dir zugedacht hat. Das ist auch ein Problem und das ist auch keine gesunde Lehre. Also, diese zwei Extreme, wo wir runterfallen könnten. Wohlstandsevangelium und Armutsevangelium. Und beides finde ich problematisch. Die Frage ist, an was hänge ich mein Herz? Das ist die eigentliche Frage. Hältst du dich so an den Euro, an die Währung, das gibt dir Sicherheit, oder hältst du dich an die Jesus-Währung, so nenne ich das jetzt mal. Und dazu einen Bibeltext aus Matthäus 6. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Dieser Bibeltext ist mir vor 10 Jahren richtig durchs Herz. Richtig durchs Herz. Vielleicht glaubt ihr es nicht. Ich habe mich extra schön angezogen, übrigens. Aber vor 10 Jahren hätte ich mir das nicht leisten können. Ich hatte wirklich fast kein Geld. Und das war die Zeit, wo wir so ein bisschen jeden Franken drehen mussten damals. Und da war dieses Bibelwort wirklich ganz wichtig. Plötzlich wurde das so real und lebendig. Und da, in der Zeit, wurde ich eingeladen von einem Freund, einem Schauspieler, an seine Hochzeit. Und da waren ganz viele Leute da, wir waren so am Tisch. Und neben mir hat jemand mich so zugetextet, die ganze Zeit. Das war noch amüsant, so. Der konnte sprechen. Und ich habe ihn so gefragt, was er macht, und er sei beim Schweizer Fernsehen. Ich habe gefragt, machst du Technik oder so? Und meine Frau hat so einen roten Kopf bekommen. Ich dachte, die hat was Komisches gegessen. Und den Tisch hat sie mich immer so angestoßen. Ich meine, ich weiß nicht, was die für Zuckungen hatte. Aber ja, hat sich dann herausgestellt, dass er ein sehr bekannter Moderator war. Ja, Sven Epine, ich kannte den nicht, ich schaue kein Fernsehen. Es war hochpeinlich, ich habe mich richtig geschämt. Natürlich hatte ich auch einen roten Kopf. Aber der fand das irgendwie lustig, dass man ihn nicht kannte, und das war dann irgendwie interessant. Dann hat er mich eingeladen, später zu sich nach Hause, sein neues Haus anschauen, und als wir so da waren, hat er gesagt, du Dan, ich habe so viele Kleider, ich mache dir die bereit, ich will die nicht umziehen ins neue Haus, du kannst die abholen. Und jetzt, ich meine das schon ernst, jetzt ist dieses Bibelwort da, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugetan. Und da hat er mich für 2 Jahre eingekleidet. Gott hat einen homosexuellen Mann gebraucht, der nichts vom Evangelium wissen möchte bis jetzt, um mich einzukleiden. Wie ein bunter Vogel. Es war nicht ganz einfach mit der Farbkombination. Aber, ich meine, Gott hatte Humor irgendwie, das finde ich cool. Gott braucht diesen Mann, um das Bibelwort wahr zu machen. Es ist wahr und es funktioniert, es steht so in der Bibel und es kann lebendig werden. Es geht nicht um das Prinzip des Euros, was mir Sicherheit gibt im Leben, der Währung, die ist oder so instabil. Es geht um das Prinzip Gottes, um Jesus-Währung. In God we trust, oder? So steht es ja auf dem Dollar. Also ich vertraue in Gott. Und das Prinzip funktioniert und das schauen wir uns jetzt an in drei Stufen. Martin Luther hat auch was Interessantes gesagt. Er sagte, man muss sich dreimal bekehren. Einmal vom Kopf her, man muss es schon verstehen, was man glaubt. Und dann vom Herz her, es muss durch uns durchgehen, es muss verinnerlicht werden und auch vom Geben her. Man muss auch was tun. Ich meine, gerade Martin Luther, der vehement gekämpft hat gegen die Abzockerei der Kirche damals, oder? Das ist interessant. Also steigen wir ein in den ersten Punkt, die Erstlingsgabe. Ganz am Anfang in der Bibel finden wir ja die Geschichte von Abel, von Kain und Abel. Und beide opfern. Beide wollen Gott ein Opfer darbringen. Das eine lehnt Gott ab und das andere nimmt er an. Warum? Abels Opfer nimmt er an, weil es die Erstlingsfrucht war, die Erstlingsgabe, das erstgeborene Lamm. Und Gott hat sich da mega gefreut über dieses Opfer, über diese Erstlingsgabe. Weißt du, bevor du etwas ausgibst, gibst du Gott, was ihm gehört, die Erstlingsgabe. Wir machen das so, dass wir, wenn der Lohn reinkommt, einfach gleich mal 10% wegschieben auf ein Konto und dann sind 90% und die 90% sind für mich 100%. Das sind jetzt meine 100% und mit dem lebe ich, ganz automatisch. Und Kain hat das nicht gemacht. Er hat zuerst alles andere gekauft. Ach, was es da alles gibt. Versicherung, Klamotten, Beauty, alles, was man da so braucht, oder? Und am Schluss ist auch etwas da. Und er hat es auch gegeben. Er hat auch ein Opfer gebracht. Vielleicht war es mehr als 10%. Vielleicht weniger. Ist auch nicht das Thema. Gott braucht ja kein Geld. Oder Gott hat genug Geld. Oder er macht so und er hat Geld. Das ist ja nicht das Thema. Gott möchte die Erstlingsgabe. Er möchte, dass wir zuerst ihm vertrauen. Das ist das Thema eigentlich. Und bei das eine Opfer nimmt Gott an und das andere lehnt er ab. Das eine ehrt Gott und das andere lehnt er ab. Die Erstlingsgabe, die ist heilig, die ist abgesondert, die ist unberührt und die gehört Gott im Himmel. Wenn Leute sagen, ich kann mir den Zehnten nicht leisten, die Erstlingsgabe, dann verstehe ich das nicht. Das ist für mich sehr unlogisch, weil es ist ja eh schon weg. Es gehört eh Gott. Es ist weg. Und dann lebe ich mit den 90-100%, oder? Also nochmals zurück zu dieser Situation vor 10 Jahren. Da war die Situation so, dass ich 250 Schweizer Franken auf dem Konto hatte. Das war alles. 3 Kinder, eine Luxuslady und ein Start-up-Unternehmen. Da wurde ich auch nervös. Also da war ich sehr nervös. Und ich darf euch bezeugen, wir haben immer diese Erstlingsgabe gegeben, auch wenn es nur wenig war. Aber Gott geht es ja nicht ums Geld. Es war ein großer Segen. Und einmal habe ich erlebt, ein ganz starker Eindruck von Jesus, dass ich in die Gemeindefreizeit gehen muss. Und ich konnte es mir nicht leisten. Und ich habe mich so geschämt, dass ich nicht mal in der Kirche gefragt habe, könnt ihr mich unterstützen? Das könnte ich fragen. Ihr könntet das da sicher auch fragen. Ich habe mich irgendwie geschämt. Und dann habe ich aber gemerkt, ich muss dahin. Und dann habe ich mich einfach angemeldet, die ganze Familie. Und es war auch gut, dass ich da hinging. Es ist eine andere Geschichte, aber Gott hat mich da ganz speziell gebraucht. Es war gut so. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch das andere zufallen. Wir haben mit niemandem darüber gesprochen, wirklich. Und es war ein Briefumschlag im Briefkasten mit dem Geld für das Wochenende. Ein Wunder. Das ist schön. Und ich weiß, dass viele so Sachen erleben. Das Bibelwort ist wahr. Es ist wahr. Verankert ist auch dieses Prinzip der Erstlingsgabe in der Bibel, weil Gott finanziert sich ja seine Base, oder seine Kirche mit dem Zehnten. Das war schon immer so und dazu lese ich einige Bibelstellen. Oh ja. Zuerst mal 2. Mose 23, bringt das Beste vom ersten Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Also das Heiligtum, die Stiftshütte, der Ort der Begegnung, das war die Kirche von damals, oder? Es heißt eigentlich ziemlich klipp und klar, bring das Beste vom ersten Tag in seine Base, in die Kirche. Und ich meine das nicht einfach ins Reich Gottes. Ich meine das hier, auch nicht nach Bachenbühl, ich meine das hier in diese Kirche. Und da sind wir manchmal ein bisschen verknorkst, weil wir manipulieren. Und wir geben schon den Zehnten, aber ich entscheide dann selber, wo es hingeht. Und wenn ich nicht ganz einverstanden bin, was die Leitung dann macht mit dem Geld, dann spende ich dann 50% von dem in ein anderes Werk. Aber da steht, bring es in die Base, vertraue deinen Leitern und dann ist es weg. Da musst du nicht manipulieren mit deinen Spenden. Bring es in die Kirche, es gehört Gott, es ist die Erstlingsgabe. Und das ist ziemlich hart, aber das finde ich ziemlich, ziemlich entscheidend. Sprüche 3. Ehre deinen Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Und jetzt müsst ihr hören. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Wo ist das Halleluja? Amarone, Barole, Chardonnay, vielleicht Müller-Thurgau, naja, alles im Überfluss, alles im Überfluss. Bei uns würden die aufstehen, auf den Stühlen tanzen, in Bachenbülach, bei euch doch auch. Oder alles im Überfluss. Ist doch wunderbar. Also, ein bisschen Spaß. Der Klassiker aber jetzt unter den Bibelstellen ist Malachi 3, vielfach zitiert, vielfach missbraucht, vor allem von Pastoren. Und darum möchte ich das ganz vorsichtig jetzt mit euch lesen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit ihr in den Vorratskammern keinen Mangel habt. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich habe Gott auf die Probe gestellt. Und die Schleusen des Himmels, die wurden aufgetan. Das ist so. Es gibt einen Himmel, der offen ist über uns. Das ist wie bei Jakob, oder? Wo der Himmel offen ist und die Beziehung da ist. Das ist gut. Und es gibt einen Himmel, der zu ist über uns Christen. Und ich sage euch, das ist nicht positiv. Das ist nicht positiv. Einige sagen vielleicht, das ist alles Altes Testament. Das gilt heute nicht mehr. Wir zahlen ja Kirchensteuer. Also ich zahle keine Kirchensteuern. Ich gebe die Erstlingsfrucht. Und es ist einfach so, Gott finanziert sich die ganze die Kirchenbewegung mit dieser Erstlingsfrucht. Wenn du sagst, 10% ist Altes Testament, dann kriegst du ein Problem mit Jesus. Er hat das gesagt in Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel. Kümmel. Und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, große Themen heute, oder? Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen. Und das andere nicht lassen. Steht auch da. Also das Wesentliche tun. Es ist schon so. Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Treue. Aber das andere gilt immer noch. Es steht immer noch da. Es gibt ja eine schöne Geschichte aus Amerika, die sagt, warum wir es auch tun sollen. Zwei Geschäftsleute auf einer Yacht, die kentern in einem Sturm und auf einer einsamen Insel stranden. Eine Palme, eine Kokosnuss. Mehr hat es da nicht. Der eine verzweifelt. In 3 Tagen bin ich tot. Wie kann das nur geschehen? Konnte das nur geschehen? Und der andere ist ganz froh. Er sagt, oh, kein Problem, ich verdiene $100.000 die Woche. Ich habe da keinen Stress. Was? Willst du das essen? Willst du das rauchen? Was willst du mit dem Geld? Sagt er, du, ist kein Problem. Ich gebe auch den Zehnten in die Kirche. Ich sage dir eins, mein Pfarrer, der wird mich finden. Also, ich gebe die Erstlingsgabe nicht in die Kirche, weil es die ETG von mir verlangt, oder? Ich mache das, weil ich dieses Prinzip in der Bibel finde und weil ich treu sein möchte. Ich will eben, dass das Reich Gottes wächst. Das möchte ich. Und darum gebe ich das in die Kirche. Stell dir mal vor, du könntest 1000 Euro zahlen und dein Nachbar käme zum Glauben. Kann man nicht. Aber nimm mir mal an, was würdest du zahlen? 2, 3, 5, vielleicht gar nicht, 10 auch Nachbar, oder? Für die Kinder würdest du fast alles geben. Wir können es nicht machen, aber wir können es ins Reich Gottes geben und dann kann Gott Großes entstehen lassen. Vielleicht werden Leute angestellt, mir stellen Prozente frei, dass das Reich Gottes wachsen kann, was auch immer. Ich habe mich so oder so mal entschieden in meinem Leben, dass ich möchte, dass am Schluss meines Lebens 2 Sachen über mich gesagt werden. Dass es heißt, dass der Dan Gott und Menschen lieb gehabt hat. Das möchte ich. Und dass es heißt, er war ein großzügiger Mensch. Und das ist eine Entscheidung, die kannst du fällen. Und dann werden die Leute das am Schluss auch sagen. So, jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter in dieser Jesus-Währung. Ja, ein höheres Investment, mehr Risiko, höheres Investment. Wir lesen auch da dazu etwas aus 2. Korinther 9, müsst ihr vielleicht dann zu Hause nachlesen, ich lese nur ab Vers 6. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Der aber Samen gibt im Sämann und Brot zur Speise, der wird euch auch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung vor Gott oder an Gott. Ein bisschen kompliziert, deshalb müsst ihr es nachlesen. Aber eigentlich kann man sagen, Opferbereitschaft bringt Frucht, ganz einfach. Es bringt Multiplikation. Und Gott hat uns so quasi allen hier drin eine Tasche voll Geld gegeben. Sinnbildlich eine Tasche voll Samen, die wir säen können. Also, was ich gebe, das erste ist die Erstlingsfrucht. Das ist klar. Und dann taste ich das nicht an. Und dann habe ich die restlichen 90%, respektive 100. Und mit dem kaufe ich eben meine Klamotten und das Essen und Hypothek und alles, was man da zahlen muss. Aber das ist gut so. Soll man auch so tun. Du könntest auch noch von dem etwas weitergeben. Das wäre möglich. Und dann sprechen wir von einem Opfer. Die Bibel sagt, es ist wie beim Samen. Wenn du dann was weitergibst, wird es Multiplikation geben. Es wird Frucht bringen. Bei einem Opfer wirst du ein Wunder erleben. Bei einem Opfer wirst du ein Wunder erleben. Das steht da. Und es wird dich nicht wundern. Verstehst du? Es muss dich auch nicht wundern. Ich wurde letztes Jahr konfrontiert, vor 2 Jahren, mit einem Mann, der wollte eine Straßenarbeit anfangen, eine Arbeit in einer Stadt unter Prostituierten und so. Und ich hatte ganz stark den Eindruck, auch ihn zu unterstützen. Ich bekam prophetische Bibelstellen, um ihm das zu sagen. Ist nicht so einfach. Da musst du aufpassen, dass du Leute nicht manipulierst. Oder ganz sorgfältig auch diese Bibelworte weiterzugeben. Und er wurde dann motiviert und hat seine ganze Arbeitsstelle aufgegeben, alles hinter sich gelassen und sich voll investiert. Das ist schön, habe ich gefreut. Dann habe ich wieder so eine komische Stimme gehört, die habe ich nicht gerne gehört. Die hat mir gesagt, gib dem Mann ein Opfer. Und dann habe ich auch das gemacht, ich habe einen großen Geldbetrag überwiesen, der mich schmerzte. Hat mich wirklich geschmerzt. Aber ich habe stark gemerkt, ich muss das tun und habe das auch gemacht. Einfach aufs Konto einbezahlt, ein bisschen naiv vielleicht, weiß nicht, aber ich habe es gemacht und dann war das auch erledigt. Da habe ich 18 Monate nichts mehr gehört. Ja, okay. Und dann habe ich den Mann wieder getroffen und da hat mir gesagt, du, ich habe ein Wunder erlebt. Ich bin fast gestorben, Herzinfarkt. Und ich bin so dankbar, dass Gott in dieser Zeit meine Familie unterstützt hat mit diesem großen Geldbetrag. Und das hat mich so gefreut, oder? Und er macht weiter an dieser Arbeit und es ist ein Riesensegen, es ist ein Riesenwunder, was um ihn herum alles geschieht. Und ich muss, ein Wunder, aber es muss mich ja nicht wundern, es steht ja da in der Bibel, oder? Tatsache ist, dass mir das Geld nicht gefehlt hat und Tatsache ist auch, dass es Frucht bewirkt hat, viel Frucht. Eben ein Wunder, das mich nicht wundert. Manchmal beten wir, Gott, mach doch ein Wunder, hilf diesen armen Leuten. Ich war jetzt in Amerika, habe diese Homeless People gesehen, 300.000 Kinder auf der Straße, unglaublich viel Not, oder? Und sage, Gott, hilf diesen Menschen. Ich denke manchmal, sagt Gott, frag nicht so blöd, du hast ja die Tasche, da ist doch der Samen drin, da ist das Geld drin, du hast doch alles, du hast Hände, frag nicht so blöd. Das denke ich manchmal, oder? Weißt du, wenn wir säen, oder dass ich säen will, hat nichts mit dem Dienst als Ältester der ETG Bachenbülach zu tun. Ich habe doch die gleichen Fragen wie ihr auch. Lohnt sich das? Versauft der das? Oder was ist da? Oder frage ich mich auch. Aber ich muss mich das nicht fragen. Ich will großzügig sein, also bin ich's. Und ich werde ein Wunder erleben. Es ist eine Entscheidung. Glaubst du es nicht? Jetzt dieses Jahr ist der Mann wiedergekommen. Er hat mich gefragt, hast du noch mehr Geld? Ich habe gesagt, ja, ich habe noch mehr, viel mehr als damals. Und da habe ich ihm wiedergegeben. Mal schauen, was für ein Wunder geschieht. Ich kann es noch nicht sagen, wenn ich wieder mal bei euch sein darf, nach dieser heißen Predigt, mal schauen, dann erzähle ich euch das Wunder. Bis dann wird es hoffentlich geschehen, es wird geschehen. Also, der Zehnte gehört eh Gott, die Erstlingsgabe. Das Opfer bewirkt Wunder, Multiplikation. Und darum lohnt es sich nicht, bei der Erstlingsfrucht aufzuhören. Willst du mehr erleben? Dann opfere. Ist noch nicht fertig. Wir haben noch ein höheres Investment. Extra großzügig. Nach der Erstlingsgabe, nach dem Opfer, das höhere Investment in der Jesuswährung. Schauen wir nochmals in die Bibel. Eine Geschichte. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße von Jesus und trocknete mit ihrem Haar, trocknete sie die Füße ab. Das Haus wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn hernach verriet, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Ich meine, diese Maria hat dem Jesus einen Jahreslohn vor die Füße gelegt. Sie hat alles gegeben und dieser Judas, der fand es nicht lustig. Ja? Kennst du so Aussagen, wo Menschen sagen, ist das richtig, dass der Älteste ein solches Auto fährt? Oh, ihr Pastor fährt ein Opel, oder nicht? Habe ich gehört. Wenn mal drüber nachdenken. Ich habe die letzte Predigt gehört vom BMW. Deshalb weiß ich das. Das fand ich lustig. Also, braucht so eine Technik in der Gemeinde? Braucht es so eine Wahnsinnstechnik in der Gemeinde? Ist das notwendig? Muss der Pastor nach Israel in den Urlaub fahren? Geht doch auch zum Wandern. Ist das wirklich notwendig, oder? Wir können all das verkaufen und den Leuten geben, die Not haben, oder? Wir können es vielleicht auch nach Rumänien schicken. Es ist eigentlich die gleiche Frage wie von Judas da. Ist es wirklich notwendig mit diesem Öl? Das höre ich andauernd unter Christen. Warum lebt ihr in einem solchen Haus? Warum investiert ihr in das Werk Lindenwiese? Könnte die Kirche nicht mit weniger auskommen? Müssen wir uns da versammeln? Die Frage ist doch, hat Judas recht mit der Frage, die er stellt? Wir lesen mal weiter, das heißt es, das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Oft ist es so, wenn Leute fragen, ist das notwendig, dann sind sie Diebe. Sie geben nicht die Erstlingsfrucht, geschweige denn überhaupt ein Opfer, und großzügig sind sie definitiv nicht. Die Sache ist auch die, dass Judas am Ende von seinem Leben unglücklich gestorben ist. Er hat sich ja erhängt. Und manchmal steckt in uns Christen ein Judasgeist. Wenn du großzügig bist, dann magst du anderen Christen und Geschwistern da drin den Reichtum gönnen. Dann freust du dich über das, was sie haben. Und wenn du das nicht bist, dann sprichst du über Kleider von anderen, über Schuhe von anderen, über den Lebensstil von anderen. Du sagst, das sind so Snobbys, weißt du, das sind halt Snobbys. Aber das ist Judas Geist. Und mit dem will Jesus nichts zu tun haben. Nichts. Kleindenken ist echt eine Behinderung. Gott denkt doch großzügig. Alles, was mit Jesus und Gott zu tun hat, ist groß. Ist groß. Oder? Ist doch so. Maria hat alles gegeben und sie wurde sowas im Überfluss gesegnet. Das ist so. Ganz ehrlich, an dem Punkt bin ich überhaupt noch nicht angekommen. Überhaupt nicht. Ich kenne jemanden, der ist echt krass, der hat alles gegeben. Und ich weiß auch warum. Weil er Menschen ganz fest lieb hat. Deshalb hat er alles gegeben. Gott hat doch seinen Sohn gegeben. Und Jesus hat den Himmel verlassen, damit wir in den Himmel kommen können. Gott hat alles gegeben und das nenne ich jetzt echt mal großzügig. Das nenne ich Liebe. Und jetzt schließen wir ab. Diesen Lehrteil, ich bin auch froh, dass das auch in der Bibel verankert ist, oder? Dass nicht meine Ideen sind. Und ich möchte euch einfach etwas sagen, ich lebe nicht von euren Spendengeldern. Ich lebe auch nicht von Spendengeldern der Rete Gebachen-Bülach. Ich sage euch eins, ich lebe von meinen Spendengeldern. Ich hoffe, ihr könnt das euch merken. Ich lebe von meinen Spendengeldern. Gott liebt mich nicht mehr, ob ich spende oder nicht. Das ist nicht so. Aber ich lebe von dem, es ist ein großer Segen. Wer gibt, der bekommt. Es gibt wahrscheinlich Menschen unter euch, denen wurde sehr viel anvertraut. Nehme ich mal an. Es ist eine große Verantwortung, mit dem umzugehen und weise mit dem Geld umzugehen. Und es gibt vielleicht auch andere, die haben es nicht so gut momentan. Die haben Not, die wissen nicht recht, wie sie den Monat zu Ende bringen. Und für das sind auch wir da als Gemeinde. Und wir werden es jetzt so machen, dass wir nach dem Gebet die Kollekte einziehen für dieses Rumänien-Projekt. Es ist nicht der Zehnte, der ist schon weg. Es wird ein Opfer sein. Und da wirst du auch was erleben, glaube ich. Glaube ich wirklich. Aber wir machen es so, wie es auch im Galater 6 steht. Wir geben es rum, diese Körbe, während dem Lied, das gespielt wird. Und ihr könnt etwas reintun, ein Opfer. Oder ihr könnt auch etwas rausnehmen, wenn ihr es nötig habt. Das ist gut. Das ist sehr biblisch. Das ist korrekt. Oder wenn jemand Not hat, darf er auch etwas rausnehmen, wenn ihr den Mut habt. So möchten wir das machen und ich werde jetzt noch beten mit euch, hoffe, ich habe euch nicht überfordert, aber es ist ein heißes Eisen und ein wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen. Lasst uns aufstehen und beten. Großer Gott, du hast nicht gespart an Ressourcen. Du hast nicht gespart, du bist so großzügig, dass du alles gegeben hast, alles. Und deine Großzügigkeit bewundere ich und ich staune und möchte werden wie du. Ich möchte auch geben, dir zur Ehre. Und jetzt stehen wir da und haben so über dieses Thema gesprochen, wo wir oft so unser Vertrauen reinsetzen in unseren Geldbeutel. Aber du hast gesagt, wir können dir vertrauen und du kleidest uns besser ein als die Vögel oder die Blumen. Und auf das wollen wir vertrauen. Und du siehst jetzt in unsere Herzen und du hast uns berührt dort, wo wir vielleicht Not haben, weil wir zu wenig haben, weil wir nicht wissen, wie wir den Monat zu Ende bringen. Und da wollen wir einfach auch einander helfen. Oder du sprichst ins Herz und sagst, warum? Vertraust du mir nicht? Und dann geht es darum, loszulassen. Wir sind im Moment still und du kannst Jesus fragen, was du tun sollst. Ja, wer zuerst nach Gottes Reich trachtet, dem wird vom Himmel her zufallen. Wir wollen dich nicht limitieren, Gott. Wir trauen dir Großes zu. Und wir beten jetzt, gib uns mehr. Gib uns mehr. So wie Jabez das gebetet hat, lass uns mehr Land einnehmen. Beschenke uns mit mehr Segen. Wir wollen mehr. Nicht unbedingt mehr Geld. Aber wir wollen nicht mehr über das Budget diskutieren müssen. Wir wollen einfach mehr, dass wir ins Reich Gottes investieren können. Schenk uns mehr. Schenk uns mehr Abenteuerlust. Schenk uns mehr Freude. Schenk uns mehr von deinem Geist. Überfülle uns. Das erwarten wir von dir. Und wir dürfen das freimütig einfordern, weil du uns auch verheißen hast. Wir wollen säen und dann wollen wir Wunder sehen. Wir wollen dir unser Leben geben, dass du etwas daraus machst, was wunderbar ist. Schenk uns mehr. Dir allein die Ehre, großer Gott. Dir allein. Amen. Wir setzen uns.